Der Titel dieser Ausgabe lautet Männer und Depressionen, was wirklich hilft. Okay, ich gebe zu, der Titel ist ein bisschen ein Clickbaiting, aber auch nur ein bisschen. Denn heute geht es um typisch männliche Formen der Depression und warum es wichtig ist, die zu kennen. Also auch für die betroffenen Männer wichtig ist. Und jetzt habe ich schon fast gespoilert, deshalb lass uns einfach mal loslegen. Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehört, der ersten nach einer längeren Pause. Ich habe nämlich im April einen längeren Urlaub gemacht und bin nun seit einer guten Woche voller Erlebnisse und Erinnerungen an schöne Begegnungen wieder zu Hause. Und ganz ehrlich, ich musste mich erstmal wieder so ein bisschen in den Alltag zurückfuchsen. Nun geht's also wieder los mit Angehört und in der heutigen Episode greife ich nochmal die depressive Symptomatik auf. Und zwar mit der Besonderheit ihrer männlichen Ausprägung. Zu dem Themenbereich habe ich nämlich eine interessante Studie gefunden. Und damit kommen wir auch schon zum Titel dieser Folge, den ich jetzt hier erstmal ein bisschen abschwäche in was wirklich helfen könnte. Denn auch in der Wissenschaft oder gerade in der Wissenschaft ist es so, dass Wissenschaftler eigentlich nie sagen, so ist es und nicht anders, sondern eher sich so ausdrücken wie nach dem aktuellen Stand der Forschung scheint es so und so zu sein. Oder es ist so nach dem aktuellen Stand der Forschung, was immer impliziert, morgen könnte es schon wieder ein bisschen anders aussehen, aber das nur als kleiner Einschub. Also in abgeschwächter Form müsste die Folge heißen Männer und Depressionen, was wirklich helfen könnte. Die Forschung und auch die Kliniker, also sprich die Behandler, sind sich weitgehend darin einig, dass Männer, die an Depressionen leiden, häufig eben nicht die lehrbuchmäßigen Symptome von niedergedrückter Stimmung, Freudlosigkeit und vermindertem Antrieb zeigen, sondern eher durch Reizbarkeit, aggressive Stimmung, hohem Substanz-G- bzw. Missbrauch und hoher Funktionalität, also in anderen Worten Arbeiten bis zum Umfallen, auffallen. Es gibt in der Literatur zahlreiche Hinweise darauf, dass diese typisch männliche Symptomatik etwas mit dem von Jungen und damit eben auch von Männern gesellschaftlich geforderten männlichen Verhaltensweisen im Zusammenhang steht. Männern wurde in ihrer Erziehung, nämlich zumindest in unseren westlichen Gesellschaften, häufig beigebracht, stark zu sein, alles unter Kontrolle zu haben und keine Gefühle von Schwäche zuzulassen oder diese gar zu zeigen. Die einzigen negativen Gefühle, die Männern in Anführungsstrichen gestattet sind, sind häufig Ärger, Wut und Aggression. Und Jungen, die so groß werden, haben später häufig keinen oder kaum Zugang zu einer lebendigen Gefühlswelt. Und zu der gehört nun mal auch Schwäche, Trauer, Scham. Zumindest wird ihnen das durch gesellschaftliche Erwartungen enorm erschwert. Übrigens zum Thema Männlichkeit heute oder Mannsein heute habe ich vor kurzem auch eine sehr spannende Diskussion im Schweizer Rundfunk gehört. Wenn dich das interessiert, ich verlinke dir das einmal in den Shownotes, dann kannst du das nachhören, diese Diskussion. Zurück zum Thema. Die Studie, über die ich heute sprechen möchte, stammt übrigens ebenfalls aus der Schweiz, nämlich von der Universität Zürich. Und zwar haben die AutorInnen der Studie untersucht, inwiefern die Aufklärung über typisch männliche Symptome der Depression betroffenen Männern helfen kann, sich ihrer depressiven Erkrankung zu stellen und sich Hilfe zu suchen. Sie haben dafür insgesamt etwas über 150 Männer zu ihrer seelischen Gesundheit befragt und sie über unterschiedliche depressive Symptome aufgeklärt. Die Studie verlinke ich dir übrigens auch in den Shownotes, dann kannst du das alles auch nochmal im Detail nachlesen. Die Gesamtgruppe, also diese etwas über 150 Männer, wurde dann per Zufallsgenerator in zwei Untergruppen unterteilt und jeweils mit Informationen zu depressiven Erkrankungen versorgt. Anschließend sollten die Teilnehmer erneut, also zuerst haben sie Fragen zu ihrer seelischen Gesundheit beantwortet, dann wurden sie in diese zwei Informationsgruppen unterteilt und anschließend sollten sie erneut Fragen zu ihrer seelischen Gesundheit und zu ihrem Empfinden beantworten. Ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Schau doch mal auf meiner Internetseite unter dem Reiter Online-Angebote. Da gibt es nämlich inzwischen ein paar Dinge, wie du ganz einfach für dich selber Selbstfürsorge erlernen, üben und in dein Leben integrieren kannst. Ich habe da zwei E-Books. Einmal ein größeres Selbstfürsorge kannst du lernen und ein kleineres, ein Notfallkoffer für schwierige Momente. Und außerdem habe ich ganz neu noch das Angebot, wie du dir terminunabhängig von mir helfen lassen kannst bzw. dich begleiten lassen kannst, nämlich mit meiner E-Mail-Begleitung. Ich verlinke dir das selbstverständlich in den Shownotes, aber schau mal nach auf meiner Internetseite praxisfahnemann.de unter Online-Angebote. Und da ist vielleicht etwas ja auch für dich dabei. Ende der Werbung. Gruppe A bekam allgemeine Informationen zu depressiven Erkrankungen, so wie sie auch im Rahmen einer kognitiven Verhaltenstherapie Patienten vermittelt werden. In erster Linie ging es dann darum zu erfahren, wie bei einer Depression Emotionen, Gedanken und Verhalten zusammenhängen und wie daran im Rahmen einer Verhaltenstherapie gearbeitet wird. Außerdem wurden die Teilnehmer über allgemeine Daten zu depressiven Erkrankungen informiert, also zum Beispiel darüber, wie häufig Depressionen überhaupt vorkommen, wie die Verteilung zwischen Männern und Frauen ist und wie hoch das allgemeine Lebensrisiko ist, einmal an einer Depression zu erkranken. Gruppe B bekam im Prinzip die gleichen Informationen mit einem entscheidenden Unterschied. Diese Gruppe bekam nämlich zusätzlich detaillierte Informationen über typisch männliche Ausprägungen bzw. Erscheinungsformen der Depression. So wurde ihnen mitgeteilt, dass Depressionen zu den Hauptrisikofaktoren für Alkoholkonsumstörungen gehören, dass Männer eine vierfach höhere Suizidrate haben als Frauen und dass bei Männern häufig Symptome wie Gereiztheit, Emotionsunterdrückung, risikoreiches Verhalten und eben auch Alkoholmissbrauch im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wurde Gruppe B ausführlich darüber informiert, dass Männer schon durch ihre Erziehung gelernt haben, keine Gefühle zu zeigen, dass sie zum Beispiel dafür gelobt wurden, stark zu sein, die Zähne zusammenzubeißen. Es wurde thematisiert, dass diese Umstände eben nicht selten dazu führten, dass Depressionen bei Männern gar nicht erst entdeckt würden und sie daher auch keine richtige Unterstützung bzw. Behandlung bekämen. Geschlechterrollen wurde weiter ausgeführt, seien aber künstliche gesellschaftliche Normen. Und wenn man diese Rollennormen einmal beiseite lege und die männlichen Symptome genauso werte wie die klassischen Symptome der Depression, also die Niedergeschlagenheit, das verminderte Selbstwertgefühl, dass dann Männer genauso häufig an Depressionen erkranken wie Frauen. In die Statistik fließen nämlich häufig nur diese klassischen Symptome ein, die man eher bei Frauen registriert. Wenn man also die klassischen Symptome oder nur die klassischen Symptome wertet, gibt es in den statistischen Zahlen, und zwar was die Geschlechterverteilung beim Risiko, eine Depression zu entwickeln, angeht, eine grobe Verzerrung. Bei den klassischen Symptomen kommen Zahlen raus wie Männer haben ein Risiko von 12 bis 16% und Frauen ein Risiko von 20-26% im Leben einmal an einer Depression zu erkranken. Und wenn man beide Symptomcluster, sag ich mal, die klassischen und die typisch männlichen, gleichwertig betrachtet, dann gleichen sich diese Zahlen an. Die Auswertung der Befragung in dieser Studie brachte ganz interessante Ergebnisse. In der Gruppe der Männer, die über die typisch männliche Ausprägung einer Depression aufgeklärt wurde, und zwar gepaart mit der Zuordnung der Symptomatik zu ihrer Erziehung, zeigten im zweiten Teil der Befragung weniger negative Gefühle und weniger Scham in Bezug auf Depressionen. Die Teilnehmer von Gruppe B gaben im zweiten Durchgang häufiger an klassischen depressiven Symptomen wie Niedergeschlagenheit und Freudlosigkeit zu leiden. Diese Ergebnisse werden von den AutorInnen der Studie so interpretiert, dass durch die eingehende Beschreibung der männlichen Depressionssymptome und deren Zuordnung zum Erziehungserleben die Männer sich unter Umständen eher ermutigt fühlten, ihre aggressiven und reizbaren Stimmungen zu hinterfragen und Symptome wie Niedergeschlagenheit eher zuzugestehen. Es ist nämlich nicht so, dass Männer in einer Depression diese Gefühle nicht haben. Es ist eher so, dass sie maskieren, dass sie sie verstecken, dass sie sie sich nicht zugestehen und stattdessen eben in dieser Gereiztheit und Aggressivität reagieren. Und die Studie bzw. die Aufklärung über diese Zusammenhänge und über die männlichen Symptome hat offensichtlich dabei geholfen, eben ihre Gefühle nicht länger hinter einer Maske der Stärke zu verbergen, sondern auch die schwache Seite an sich zuzugeben. Das finde ich schon bemerkenswert. Und Männer, die sich ihrer Scham und Niedergeschlagenheit stellen und sich nicht länger selbst stigmatisieren, sondern Gefühle zulassen, die sind auch eher bereit, wahrscheinlich, sich in Behandlung zu begeben und an dieser aktiv mitzuwirken. Nochmal einen kurzen Satz zum Thema Stigmatisierung. Es ist nämlich keineswegs so, dass nur die anderen jemanden mit einer psychischen Erkrankung stigmatisieren, also mit einem Stigma belegen, sondern dass Patienten und dabei insbesondere wohl männliche Patienten das selber auch tun. Daher auch die Scham. Ich merke, spüre bei mir, ich habe depressive Symptome, aber das lasse ich gar nicht erst zu, das gestehe ich mir gar nicht erst zu, das decke ich zu mit vermeintlicher Stärke, mit Aggressivität, mit Reizbarkeit. Das sind jetzt keine bewussten Gedanken, aber so in etwa kann man sich das vorstellen. Natürlich ist zu dem Thema noch weitere Forschung notwendig. Das sagen auch die AutorInnen der Studie. Doch die Studienergebnisse aus Zürich können eine ganz gute Grundlage sein für weitere Forschung. Ich denke, auch als Angehörige oder Angehöriger kann es dir helfen, diese Dinge zu wissen und vielleicht dazu einmal mit deinem Partner ins Gespräch zu starten. Wenn du dir Unterstützung für dich selber wünschst, um in deinem Leben mit einem psychisch erkrankten Partner oder einer Partnerin besser klarzukommen, dann sprich mich doch gerne an. Am einfachsten ist das, wenn du mir eine E-Mail schickst unter oder an kontakt@praxisfahnemann.de, Praxisfahnemann in einem Wort. Dann antworte ich dir so schnell wie möglich und wir können gemeinsam herausfinden, ob du dich von mir begleiten lassen möchtest. Ja, und nun wünsche ich dir wie immer alles Gute, viele gute Momente und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.